während wir schon sehr, sehr viele Anwendungsfälle hatten, die eben in diesen verschiedenen Geschäftsbereichen unterwegs waren, war immer die Frage, okay, wie kann man das jetzt quasi größer machen? Wie kann man horizontal oder vertikal vernetzte KI-Anwendungen machen?
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer von BARK und mein Gast heute ist Britta Daffner. Sie ist Head of Data Culture und Strategy bei O2 Telefonica. Wir sprechen darüber, wie man Daten und KI in dieser doch recht datenaffinen Organisation skalieren kann und welche Rolle Data Culture dabei spielt. Es geht auch um ein ganz konkretes Beispiel, die Datentransformation im Finanzbereich, wo eine globale Finanzdatenplattform aufgebaut wurde und dann die Herausforderung im Change Management von mehr dezentralen, siloartigem Ansatz hin zu einer zentralen Plattform sehr deutlich wurde. Dies und andere spannende Themen. Viel Spaß damit. Hallo Britta, herzlich willkommen im Data Culture Podcast.
Hallo Carsten, danke für die Einladung.
Toll, dass du heute da bist. Wir unterhalten uns über die Skalierung von künstlicher Intelligenz, was du da für Erfahrungen sammeln konntest und natürlich auch, welche Rolle Data Culture dabei spielt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Du hast eine lange Historie in dem, sagen wir mal, Umfeld Data und Analytics in verschiedenen Funktionen, jetzt bei Telefonica. Vielleicht fangen wir mal etwas allgemeiner an. Wie sieht die KI-Strategie bei der Telefonica aus? Was ist so eure Umgebung im Bereich künstliche Intelligenz?
Also tatsächlich, mich verfolgt das gesamte Thema schon ein bisschen länger und vor, ja, jetzt inzwischen schon wieder 2 Jahre hatte ich das Glück, auch zur O2 Telefonica zu kommen. Mit dem richtigen Zeitpunkt, als ja auch Gen AI durch die Decke ging und mal wieder ein großer KI-Hype hervorgerufen wurde. Und es hat natürlich auch unsere Company dazu aufgerufen, dass wir wirklich nochmal ganz im Detail in das Thema KI geguckt haben. Auf der einen Seite zu schauen, wo stehen wir denn, was wollen wir mit KI, wie kann irgendwie auch dieser neue Hype sozusagen da reinspielen, ist da irgendwas, was wir quasi schon drohen zu verpassen. Und das war eigentlich eine ganz spannende Zeit, wo ich deshalb direkt mit meinem Einstieg auch in die KI-Strategie mit reingekommen bin. Und wo wir, ich sag mal, sehr analytisch erstmal hervorgegangen sind. Wir haben uns erstmal so ein Framework aufgebaut. Es gibt ja x verschiedene Frameworks, die man nutzen möchte, um das so ein bisschen zu strukturieren, weil uns von Anfang an wichtig war, dass wir recht ganzheitlich auf das Thema KI gucken. Das heißt, wir hatten uns so ein Häusermodell genommen, verschiedene Art Stufen oder eben Etagen, sei es jetzt Use Cases, Infrastruktur, Menschen, auch organisatorisches Governance. Also nach den verschiedenen Themen strukturiert und sind dann losgelaufen, um zu diesen verschiedensten Themen eine As-Ist-Analyse zu machen. Wo stehen wir eigentlich heute? Und dann eben auch diesen Match zu machen. Wo wollen wir eigentlich hin? Und was ist dieser typische Gap dazwischen? Und es war sehr spannend, weil, wir auf der Reise gemerkt haben, dass ganz, ganz viel im Bereich KI in Telefonica einfach ja schon vorhanden ist, seit vielen Jahren vorhanden ist. Wir auch schon sehr, sehr viel Mehrwert tatsächlich durch KI generieren. Das ist ja immer so ein bisschen so die Frage, die Unternehmen herumtreiben. Also die einen, die machen noch nichts, die anderen machen schon was mit KI, aber schaffen zum Beispiel noch nicht so richtig, dann auch die PS auf die Straße zu bringen. Und da hatten wir eigentlich schon mal eine ganz gute Ausgangsbasis, obwohl wir, wie vermutlich alle Unternehmen, immer noch auch genug Themen hatten, wo wir sagen, okay, für das nächste sozusagen Maturity-Level haben wir auch noch ein paar Themen, die wir angehen wollen müssen und wo wir eben noch besser werden können und wo wir vielleicht auch Dinge anders machen müssen. Denn immer nach diesem schönen Satz, what brought you here, what brought you there, was muss man einmal auch regelmäßig vielleicht mal Dinge anders angehen.
Mhm. Spannend. Jetzt ist ja so, Telekommunikationsdienstleister sind ja tatsächlich eigentlich mit die Firmen, die so mit am meisten Daten haben, schon immer auch sehr, finde ich, datengetrieben, datenzentrisch agiert haben, die auch die Voraussetzungen für KI häufig erfüllen, nämlich genau, dass sie auch viele Daten haben. Ihr habt ja in aller Regel sehr, sehr viele Kunden und gerade im Bereich eben, sagen wir, Marketing, Vertrieb wurde ja schon immer viel Analytics gemacht, aber auch in den operativen Sachen. Ich habe immer wieder mal Beispiele gesehen, auch so eben in der Netzsteuerung, Optimierung und Ähnliches. Also eigentlich müsstest du ja schon einiges getan haben in dem Umfeld oder das Unternehmen. Aber jetzt spannend, dass es durch den sagen wir mal, Hype dann doch nochmal zu so einer starken, zu einem starken Fokus gekommen ist, oder?
Ja, ich glaube, also da kommen wir auch auf dein Hauptthema zu sprechen mit Data Culture. Das, glaube ich, da sieht man den größten Unterschied. Da du eben bei einer Company wie die unsere jetzt nicht Datenkultur in dem Sinne erklären musst, dass du Menschen für Daten begeistern musst, sondern dass ja quasi das grundlegende auch irgendwo Geschäftsmodell dessen ist. Aber natürlich auch hier, ich glaube, wie ich habe noch kein Unternehmen getroffen, das dann wirklich schon komplett am Ende von dieser Journey angekommen ist. Aber wie auch in anderen Unternehmen ist natürlich auch KI für mich deshalb so spannend, weil so viele Dinge zusammen gedacht werden müssen. Und das trifft am Ende auf jedes Unternehmen zu, wo Dinge gut oder auch nicht so gut laufen. Aber natürlich bei uns sind viele spannende Ansätze, sei es im Netzbereich, ne? Predictive Maintenance, wie kann man das Netz besser steuern? Auf der Kundenseite, wie können wir bessere Services für Kunden generieren, die Kunden besser ansprechen, aber auch da, wie in jedem Unternehmen, natürlich auch im Backend-Prozessen, wie kann man auch das, die Art und Weise, wie man im Hintergrund arbeitet, verbessern. Und Gen AI war ja zu der Zeit auch für alle Unternehmen neu und auch nochmal die Frage, was kann man damit machen? Welche bereits schon auch produktiven Use Cases kann man vielleicht damit anreichern? Chatbots ist ja auch so ein Thema, was, glaube ich, dann die meisten am Anfang herumgetrieben hat. Wie kann ich diesen typischen 1.0 oder vielleicht auch 2.0 Chatbot jetzt in die nächste Evolutionsstufe sicher bringen? Aber eben auch darüber hinaus, wie kann ich die neuen Funktionalitäten auch für mich anwenden? Also von dem her, ja, wir waren schon an vielen Stellen sehr weit und hatten auch sehr starke Kompetenzcenter mit Data Scientisten, die in allen Bereichen vertreten sind und waren. Aber eben mit der Idee, wie können wir jetzt aufs nächste Level kommen.
Mhm. Vielleicht mal ganz kurz zurück auf die Strategie. Habt ihr da, sag mal, klare Ziele formuliert und sind die dann auch gut im Einklang mit der Geschäftsstrategie?
Mhm. Also wir haben tatsächlich auch damit gestartet, auch mit dem Vorstand zusammen zu überlegen, was ist eigentlich das Ambitionslevel oder wo wollen wir eigentlich hin? Haben das aber auch genutzt, um auch noch Learning Journeys, selbst auch mit dem Board zum Beispiel zu machen. Das heißt, nochmal wirklich alle auf einen Nenner zu bringen. Was ist KI? Wie funktioniert KI? Wie ist es unterschiedlich? Wo stehen wir teilweise heute? Und was wollen wir in Zukunft eigentlich damit erreichen, um das genau in diese Geschäftsstrategie mit reinzubringen? Und davor dann eigentlich auch diese Soll-Ziele mehr oder weniger abzuleiten, um zu gucken, wo wollen wir denn eigentlich hin?
Ja, okay. Kannst du irgendwas teilen oder ist das geheim? Also das ein bisschen konkreter, was da für Ziele formuliert wurden?
Also jetzt vielleicht keine Zahlenwerte, aber wir hatten bei vielen Dingen gemerkt, dass wir viele Sachen schon richtig machen, aber auch bei uns Richtung Silo, sei es auch noch die Daten, Journey to Cloud, ist schon ganz, ganz viel die letzten Jahre passiert. Mhm. Aber wie können wir eigentlich noch besser auch mit den Daten, die da sind, arbeiten, die zusammenbringen? Oder eben auch das Thema, wie können wir auch Silos innerhalb der Menschen sozusagen aufbrechen. Das heißt, während wir schon sehr, sehr viele Anwendungsfälle hatten, die eben in diesen verschiedenen Geschäftsbereichen unterwegs waren, war immer die Frage, okay, wie kann man das jetzt quasi größer machen? Wie kann man horizontal oder vertikal vernetzte KI-Anwendungen machen? Sozusagen diese Big Bets, strategische KI-Anwendungsfälle, die wir als Company strategisch angehen wollen. Und das waren eigentlich, würde ich mal sagen, so die allergrößten Themenblöcke, die wir hatten. Mit natürlich nochmal so Dinge wie Data Governance. EU AI Act war ja auch zu der Zeit immer sehr präsent. Und wie kann man hier auch nochmal immer besser werden, weil das ja auch so ein, naja, manchmal leidiges Thema ist. Aber ich glaube, am Ende auch das Fuel, um KI noch weiter eben anzutreiben und die Themen weiter auszusteuern. Aber auch hier das Thema, wie kann man auch in der KI Governance noch besser werden?
Okay, spannend. Wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das aber, generative KI war sozusagen erstmal der Anlass, hat aber auch neue Ideen eingebracht oder neue Möglichkeiten, die wahrscheinlich ihr auch vorher so noch nicht genutzt habt. Und das heißt, da sind dann auch neue Dinge entstanden. Jetzt, wenn wir uns unsere Befragung angucken, auch andere, ist der Bereich Kundenservice einer derjenigen, der ganz, ganz oben steht auf der Liste bei den generativen KI-Anwendungen. Und das Zweite ist immer so nochmal interne Mitarbeiterproduktivität, ja, was wir halt alle kennen durch eben, sagen wir, Texterstellung, Meeting, Minutes und sonstige Sachen. Ist das bei euch dann auch so gewesen, dass das eigentlich die Bereiche sind, wo ihr euch primär im Thema generative KI drauf konzentriert habt?
Ja, ich muss mir gerade überlegen, weil tatsächlich, wir haben doch inzwischen, ist das Thema jetzt über die letzten Jahre doch weitergekommen, sodass wir das auch in vielen anderen Bereichen haben, halt in Einzelanwendungen, ne? Sei es auch Marketing zum Beispiel, das ist ja auch ein immer spannender Einsatz. Aber ich würde dir schon recht geben, dass eigentlich so im Customer Service auch mit auch so die spannendsten Dinge zu finden sind, die aktiv auch schon funktionieren und wirklich Mehrwert bringen, sei es in der Kundenkommunikation, wie kann man vielleicht auch mehrsprachig agieren, obwohl Kunde oder Agent vielleicht unterschiedliche Sprachen sprechen, da fängt es ja schon an bei solchen Themen, oder auch die, ich sag mal, typischen Anwendungsfälle, die mich noch zu meiner Beratungszeit begleitet haben, Agenten zu unterstützen, in welcher Form auch immer. Also da ist generative KI ganz, ganz oben angesiedelt mit sehr, sehr spannenden Themen, wie ich finde, und natürlich aber auch bei Richtung Effizienzsteigerung. Also Effizienzsteigerung im Sinne von, wie kann ich eigentlich die Arbeit, die ich heute mache, anders, besser machen sozusagen. Auch hier, ja, wir haben, sei es auch Dinge wie Copilot pilotiert, ausprobiert, oder eben auch, wir haben auch weitere Transformationsprojekte im Einsatz, um zu gucken, wie kann man denn hier Ticketing-Prozesse intelligenter gestalten. Also auch in vielen, vielen kleinen wie großen Formaten, wo das Thema reinkommt. Aber ich würde sagen, so die spannendsten oder die, ich sag mal so schön, die sich dann am Ende wirklich auf einen monetären Aspekt niederlassen, die sind sicherlich in anderen Bereichen zu finden als eine Effizienzsteigerung. Aber für mich gehört es inzwischen so dazu, das ist einfach so ein New Way of Working, wo man auch wirklich jetzt auch gemerkt hat über die letzten Monate, dass auch Mitarbeitende das aktiv einfordern. Und das war schon eine ganz spannende Reise, ne? Dann auch zu überlegen, wie kann man das denn für einen nutzbar machen? Was sind aber vielleicht auch die Fallstricke? Wo macht man sich vielleicht auch abhängig von gewissen Unternehmen und Modellen? Und wie kann man das so aufsetzen, weil ja da so viel Bewegung auch drin ist, dass es irgendwie zukunftssicher ausgerichtet ist und man trotzdem irgendwie auch den Anforderungen und den Bedürfnissen von Mitarbeitenden gerecht wird. Parallel auch Schulungen, also auch dieses Prompt Engineering war ja auch mal eine Zeit lang ein großes Thema. Wie kann man dazu auch Sessions für Mitarbeitende machen, Learning Journeys auch neu aufsetzen und da ja den Leuten mal mitgeben, was man eigentlich damit tun kann oder auch nicht tun sollte.
Ja, absolut. Genau, wichtig. Das letztere Thema führt uns natürlich zum EU AI Act. Und ich denke mir ja schon, dass ihr betroffen seid in dem Sinne, weil ihr ja gerade jetzt in dem kundenorientierten Bereich ja genau viele Kundendaten habt, viele Kundeninteraktionen, damit auch sensible Daten, damit aber auch einiges getan wird. Ist das gerade schon mal kurz angesprochen? Vielleicht kannst du zum Thema AI Governance uns noch ein bisschen mehr Einblick geben, wie ihr das angegangen seid, was sich vielleicht auch verändert hat jetzt durch den EU AI Act?
Ja, also ich sag mal erstmal generell Governance oder auch Ethik, das sind auch so Themen, die bei uns schnell Hand in Hand auch gehen. Mhm. Und wir in Deutschland, wir aber auch mit der größeren Telefonica-Gruppe auch viel gemeinsam machen. Das heißt, ich glaube 2019 wurden auch schon die ersten Principles, KI-Principles definiert. Die haben wir erneuert in einer Art Code of Conduct, auch wieder neu angereichert, wie der Umgang ist, wie wir auch als Telefonica zu dem Thema stehen. So all diese Themen laufen natürlich eben auch mit auch Experimenten, wie kann man CO2 künftig besser messbar machen, all solche Sachen. Aber natürlich, ja, der EU AI Act, ich glaube, der betrifft alle und hat viele auch mit einem großen Fragezeichen am Anfang noch versehen, weil das ja eben auch ein neues Thema ist und wo lange teilweise auch immer noch unklar ist, wie manche Dinge ja auch definiert oder ausgelebt werden sollen, weshalb wir uns, ich sag mal so, legal ist ja meistens so ein Thema, was immer sehr, sehr dogmatisch angeguckt wird, im ganz genauen Bereich da analysiert und umgesetzt wird. Und wir haben uns damals letztes Jahr versucht, auch eher erstmal agil dem Thema zu nähern und das in kleinere Pakete runterzubrechen und entsprechend auch den verschiedenen Milestones, die da sind, die Umsetzung auch zu machen und uns somit dann quasi dem großen Brocken anzunähern und dann zu gucken, okay, was brauchst du denn jetzt, um die verbotene KI zu dokumentieren oder zu sicherzustellen, dass wir keine verbotene KI im Unternehmen haben? Wie können wir dann von dort aus weitermachen und diese anderen Themen nach den ja verschiedenen Risikostufen sicherstellen? Und das war schon so ein Paradebeispiel, wie wir auch eben KI durch die Strategie ganzheitlich angegangen sind, im Sinne von, wir hatten jetzt hier nicht mehr nur ein Legal-Team, sondern wir hatten ein sehr cross-funktionales Team, das eben auch sicherstellen wollte, dass auch die Umsetzung im Unternehmen möglichst nutzerfreundlich ist, ne? Weil auch wir hatten ja im Kopf Richtung Strategie, wir wollen mit KI noch viel mehr machen, weitergehen. Das heißt, am Ende darf es auch kein Ungetüm in dem Sinne werden, dass keiner mehr Lust hat, sich dem Thema zu widmen. Oder dass im schlimmsten Fall so ein Prozess eben nicht richtig eingehalten wird, weil er zu komplex ist. Und hier haben wir uns deshalb eben so genähert, dass wir immer geguckt haben, was ist denn das, was wir brauchen? Wie können wir das irgendwie auch für die Nutzer auch in von Oberflächen möglichst einfach übersetzbar machen, auch von der Sprache zum Beispiel, indem wir mit Beispielen arbeiten. Wie muss denn sowas registriert werden? Und dann eben den Prozess auch durch Schulungen einzuführen.
Hallo, eine herzliche Einladung zum BARC Finance & Controlling Summit. An zwei Tagen werden wir in Frankfurt führende Experten zusammenbringen aus dem CPM-EPM-Markt. BARC-Experten, die berichten werden, wie sie die neuesten Marktentwicklungen und Trends im Markt wahrnehmen, aber auch AI- und Finance-Experte Niklas Boucher wird da sein oder Digital-Finance-Experte Professor Meyer. Natürlich haben wir Anbieter da, die die neuesten Softwarelösungen zeigen werden, aber natürlich auch Anwender, die berichten, wie sie Technologie erfolgreich eingesetzt haben. Ich freue mich da auf Zalando oder INBW und viele weitere mehr. An zwei Tagen eine super Gelegenheit, sich auch zu vernetzen mit anderen Anwendern. Und das Ganze wird am 13. und 14. Mai in Frankfurt stattfinden mit den zwei Haupttracks Planning und Reporting und ESG Reporting. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ja, sehr gut. Deine persönliche Meinung, da gibt es ja recht kontroverse Diskussionen. Ist das jetzt eher ein Innovationshemmnis oder ist das auch ein Vorteil, wenn man mal eine klare Regulierung hat und auch eine einheitliche über ganz Europa hinweg?
Ich muss sagen, ich finde es auch persönlich ein sehr spannendes Thema, weil ich da immer mal wieder selbst in Diskursen war, mit anderen, mit mir selbst und eigentlich beide Seiten verstehen kann. Und also ich glaube erstmal generell ist es schon hilfreich, so ein Konstrukt auch zu haben, weil man sieht ja schon, ich meine, jetzt die letzten Wochen ist gerade auch wieder hier mit OpenAI, ChatGPT oder anderen Modellen viel passiert. Und es ist schon bezeichnend, wie schnell sich die Welt einfach weiterentwickelt und wie spannend es ist, rucki-zucki neue Anwendungsfälle oder Möglichkeiten da reinkommt, an die man vor ein paar Wochen vielleicht noch gar nicht gedacht hat. Und gleichzeitig erfordert, glaube ich, auch hier dieses Rechtliche schon auch so eine neue Angehensweise in Recht, also auch so ein bisschen agilere Struktur. Und ich glaube, es ist so ein bisschen dann die Gefahr mit dem europäischen Recht, weil sich das alles so schnell anfasst und weil viele einfach gar keine Antworten auf viele Dinge haben, das halt eben dann am Ende auch Hemmnis sein kann, weil es nicht so einfach umsetzbar ist, wenn es zu dogmatisch gelebt wird, sage ich mal. Das heißt, ich habe so ein bisschen diese zwei Herzen in meiner Brust. Ich würde jetzt sagen, ich glaube, man kann das Recht gut auch erstmal umsetzen. Was sich aber jetzt auch zeigen wird, ist am Ende auch, wie es konkret gelebt wird, ne, auch von den Aufsichtsbehörden und was draus gemacht wird wie man da weitergeht. Also generell glaube ich schon, dass wir jetzt, wo wir zwar die Verordnung haben, gerne auch noch mehr Gas geben dürfen in Europa und Deutschland, was eigentlich auch die anderen Themenbereiche angeht, um eigentlich noch mehr diese Innovationsförderung zu garantieren, Dinge zu vereinfachen. Aber ich meine, generell ist natürlich so ein Rahmenwerk nicht schlecht. Da würde ich mir jetzt noch wünschen, auch wenn das momentan ja mit den geopolitischen Themen auch nicht ganz so einfach ist, dass wir da eigentlich noch mal ein globaleres Rahmenwerk finden. Denn auch das ist ja so ein Thema inzwischen kaum, also von den Großunternehmen, wir arbeiten ja alle global, ne? Und wie kriegt man denn da eigentlich auch ein globales Verständnis, wie wir mit KI arbeiten wollen? Aber ich glaube, das wird so die nächste große Herausforderung werden, solche Einzelregulierungen, die wir jetzt in verschiedenen Ländern haben, auch in noch einem größeren Umbrella zu formen.
Ja, absolut. Ich meine, der Appell ist natürlich richtig und wichtig, aber wenn ich mir das anschaue, was in den USA gerade passiert, wird es, glaube ich, noch ein bisschen dauern, vor allem, weil das ja auch Bundesstaatensache ist und da kann ja dann auch wieder jeder seine eigene Regulierung machen. Und da, was man ja schon sehen kann, ist, dass der recht unterschiedlich ausfällt momentan, ja. Entweder die eine oder die andere Richtung. Aber es ist natürlich ein richtiger Impuls, ja, dass es ja natürlich noch viel besser wäre, wenn alle sozusagen mit den gleichen Spielregeln da agieren könnten. Spannend. Nochmal zurück zur Telefonica jetzt konkret. Du hast ja schon ein paar Dinge erwähnt. Ich würde noch gerne noch mal hören, was ihr noch quasi gemacht habt jetzt als Effekt aus dieser KI-Strategie. Oder was ist eben quasi jetzt noch entstanden in den letzten zwei Jahren, was da letztendlich auch spannend sein kann?
Also jetzt nicht unbedingt bedingt aus der KI-Strategie, sondern auch teilweise, ich meine, wir jetzt haben wir auch darüber hinaus ich sag mal, ganzheitlich auch diese, ich sag mal, Datenvision, Datenstrategie, also wie wir eigentlich in allen Bereichen mit KI, aber vielleicht auch anderen Technologien und Datenanwendungsfallen vorangehen wollen. Hat er gerade schon gesagt, also auch Journey to Cloud sozusagen ist auch schon lange ein Thema, jetzt nicht nur in Kombination mit KI, also auch bei uns zum Beispiel ein Projektthema, was auch bei mir so ein bisschen in die Obhut fällt, ist das Thema Datentransformation im Finanzbereich. Auch hier, ich meine, Finanzen klingt vielleicht für den einen oder anderen im ersten Schritt gar nicht so interessant. Allerdings, wenn man draufschaut, ist eigentlich der Finanzbereich der prädestinierte Bereich, um mit Daten eigentlich weiterzumachen, weil dort kein anderer Bereich hat Daten auch in so schönen strukturierten oder semi-strukturierten Formaten vorliegen. Und trotzdem, auch schon vor meiner Telefonica-Zeit, sieht man dann doch häufig, dass immer noch sehr viel, ich sag mal, transaktional gearbeitet wird oder sehr viel Zeit gebraucht wird. Das sind vielleicht irgendwelche Excel-Formate zu überführen, Daten aufzubereiten, einheitliche KPIs über eine Company zum Beispiel zu gewährleisten. Also auch das ist sehr spannend. Und deshalb war das für mich auch die letzten 2 Jahre eine sehr spannende Reise, wo wir gesagt haben, wir haben auch mit der Telefonica-Gruppe auch hier eine große Vision, wie auch mit Daten künftig in Finanzen gearbeitet wird, um eben auch hier, ich sag mal, zu diesen, ja, noch mehr wertschöpfenden Aktivitäten eigentlich zu kommen. Das heißt, weniger Zeit für Datenaufbereitung, Daten zusammenbringen, zu verbringen, sondern eigentlich wirklich dieses, man möchte analysieren, Forecastings machen, vielleicht Simulationen fahren, um so dieses grundeigene oder Ziel von Finanzen, wie kann ich denn eigentlich das Unternehmen beraten, neue Geschäftsentscheidungen sozusagen zu treffen, eigentlich diesen Zweck immer besser und besser zu erfüllen. Und so der erste Schritt, den wir da jetzt angegangen sind über die letzten 12 Monate, ist wirklich so eine Finanzdatenplattform aufzubauen. Auch mit eine sehr globale Plattform, das heißt nicht nur für Deutschland, auch mit unserer Gruppe und mit anderen Ländereinheiten. Das heißt, das war auch ein sehr spannendes Unterfangen schon, alleine so verschiedene Länder, Sichtweisen, Kulturen dann auch schon zusammenzubringen und im ersten Schritt wirklich so eine Unified-Plattform aufzubauen, die die Daten erstmal wirklich an einem Platz zusammenbringt und eben solche auch Reportings in einem ganz modernen Look and Feel zu ermöglichen mit dem Slice and Dice, Self-Service-Ansatz etc. Und da haben wir dann echt nach 12 Monaten jetzt im Januar einen großen Meilenstein erfahren, auch mit dem offiziellen Go-Live und arbeiten da jetzt eben stetig dran, das weiter auszubauen. Das heißt, auch hier weitere Reporting-Möglichkeiten einzusetzen, auch mit Gen-AI noch zu experimentieren. Da bin ich aber noch nicht so wirklich aussagefähig, weil das auch, finde ich, für mich noch so ein spannender Bereich ist. Wo kann denn Gen-AI künftig überhaupt auch im Finanzwesen richtig eingesetzt werden? Auch hier ist Governance wieder so ein Thema. SOX, Compliance und Co. Das ist noch eher noch so Testbalance. Also gerne auch der Aufruf, wenn sich da jemand schon ganz intensiv damit beschäftigt hat, da bin ich momentan für Austausche immer zu haben. Aber eben dann auch weiter mit KI, Machine Learning, da machen wir auch schon einiges, aber vor allem eben auch im Gen, im AI-Umfeld mit Finanzprozessen, das finde ich auch ganz spannend zu gucken, was funktioniert denn da und wie weit kann man da vielleicht auch in Zukunft gehen?
Absolut. Jetzt diese Finanzdatenplattform, so wie es sich angehört hat, war jetzt erster Fokus Reporting, also eine einheitliche Basis zu schaffen. Wäre meine erste Frage, ESG-Reporting auch schon mit drauf? Oder ist das jetzt erstmal sehr stark finanzzahlenorientiert?
Ja, also das kommt auch noch drauf. Momentan läuft das noch getrennt. Also von dem her schon noch auch Finanzkennzahlen orientiert, wobei eben die ersten Schritte auch fürs ESG-Reporting dort auch schon angelaufen sind. Weil das ja, also ich sag mal, ein großer Teil sind ja auch Finanzdaten, aber das quasi noch am Anlaufen ist, ja. Wie man das auch künftig noch besser auch mit integrieren kann.
Okay. Und Planung auch auf der Plattform?
Ja und nein. Also tatsächlich, wir müssen... Ich sag mal, die Idee ist, du hattest gerade gesagt, wir haben uns eigentlich mit Reporting angenähert und schon ist es die Idee, dass wir auch viele Prozesse, alte Prozesse, manchmal auch Prozesse, die in Kombination mit anderen Landesgesellschaften und so sind, dass wir diese eben auch neu angehen wollen. Und das ist natürlich nicht immer ganz so einfach, alles auf einen Schritt zu machen. Das heißt, Planung, also zukünftig soll gerne alles integriert sein, Aber am Ende, es gibt eben auch noch so ein paar, ich nenne sie jetzt mal Altlasten im Sinne von weiteren Tools, die laufen, weil eben auch verschiedene Ländereinheiten verschiedene, sagen wir Meilensteine haben oder verschiedene Schritte durchgehen, weshalb wir quasi Daten, die Planungsdaten über die Plattform schon bereitstellen, das aber noch nicht komplett auf dieser Plattform eben läuft. Und wir da eben sukzessive nach und nach immer mehr integrieren, mehr Tools und noch mehr Prozesse integrieren, und da, ich sag mal, unseren deutschen Blick dann zwar drauf haben, die deutsche Zeitlinie, aber das eben auch in diesem Gesamtkonstrukt quasi in der WG auch mit anderen Parteien abstimmen müssen.
Ja, okay. Jetzt KI-Einsatz im Finanzbereich, haben wir natürlich schon sehr oft gehabt, auch hier im Podcast, sehr viel so im Bereich Forecasting. Das scheint offensichtlich also einer der zentralen Bereiche zu sein, da gibt ja auch sehr viel Sinn. Gab hier und da auch mal innovative Sachen, fand ich, so im ganzen Bereich Datenintegration, ja, also das Matching von verschiedenen Datenquellen. Wie sieht das bei euch aus? Du hast das gesagt, ihr macht noch nicht so viel, aber vielleicht gibt es schon Ideen oder wo habt ihr schon konkrete Pläne?
Doch, wir haben schon einige Use Cases im Finanzbereich drauf. Ich sag mal, sehr viel, die eigentlich im Hintergrund agieren und die Prozesse vereinfachen. Also es ist noch nicht so dieses, weil das ist sehr oft bald auch noch das von den Auditoren auch gewünscht. Das kann auch nicht immer end-to-end automatisiert durchlaufen. Aber viele genau von diesen Checkpoints, ne, also Zahlen zu analysieren, Unstimmigkeiten zu finden, in den verschiedensten Prozessen Unstimmigkeiten zu finden und auch bei der Kundenaufnahme eben auch das zu unterstützen. Wo gibt es da vielleicht irgendwo Risiken bei auch Neukunden sozusagen? Also dort haben wir tatsächlich überall schon einzelne KI-Use-Cases am Laufen, die ja uns, ich sag mal, einen großen Mehrwert bieten auf typischen Machine Learning-Bereichen oder auch neuronale Netze, die diese auch Checks, Plausibilitätschecks und all das machen. Das haben wir tatsächlich bei uns schon mit dabei.
Jetzt gehen wir nochmal, du hast ja das Thema Silos am Anfang schon öfter erwähnt. Und wenn du jetzt sagst, ihr baut eine globale Finanzdatenplattform, dann heißt das ja, dass ihr lokale Silos auflöst. Gehe ich mal von aus. Jetzt auch schon mal Richtung Datenkultur gedacht. Das ist ja offensichtlich eine große Veränderung. Vielleicht so ein bisschen deine Empfehlung oder vielleicht auch, was habt ihr dabei gelernt? Wie kann man sowas erfolgreich umsetzen, dass am Ende auch alle wieder happy sind mit der neuen Plattform?
Ja, also vielleicht doch mal einen Schritt zurück, der das, was mir schon vor bald schon 10 Jahren immer wieder begegnet ist zum Thema KI. Oftmals kam ich damals noch in der Beratung zu Kunden und das hieß immer, ja, Frau Daffner, was ist denn dieser eine KI-Use-Case, den Sie mir empfehlen würden, also dann umzusetzen, weil dann alles funktioniert oder weil ich dann einen ganz tollen Mehrwert habe. Und es ist immer so ein bisschen so diese Irrglaube, dass wir nur diesen einen Use Case finden müssen. Und ja, das ist manchmal schon schwer genug, die richtigen Use Cases zu finden, die vielleicht geeignet sind, die skalieren können, die Mehrwert bringen, für die ich vielleicht auch alle Daten habe, um einzusetzen. Aber das ist quasi nur ein Teilbereich dessen, was es für KI-Skalierung braucht. Und ich plädiere da immer dazu, in so einer Art Dreieck zu denken, dass man immer ganzheitlich angucken muss. Das heißt Technologie, das ist jetzt wieder Use Case, die Umsetzung. Man braucht auch internes Know-how, komplett nur mit extern wird es dann irgendwann dann doch auch schwierig. Infrastruktur, Datenbereitschaft, all das, was das technologische Umfeld, bis hin am Ende auch zur KI-Entwicklung. Ich glaube, das ist das, was die meisten Leuten immer so bei dem Thema KI super technisch direkt einfällt. Darüber hinaus gibt es aber eben noch zwei Themen, die genauso wichtig sind und zusammengedacht werden müssen. Das eine Thema People. Auch das ist, glaube ich, da noch heutzutage auch oftmals, jetzt zwar oftmals vergessen, aber theoretisch sind sich viele Leute bewusst, dass das ein wichtiges Thema ist. Das heißt Change, Menschen mitnehmen, KI-Trainings, Verknüpfungen vielleicht erstellen, all diese Dinge, die muss natürlich bei KI auch mitgedacht werden. Das heißt, wie sieht auch wirklich die neue Art zu arbeiten aus und wie kann man solche Dinge auch mit integrieren und wie verändern sich vielleicht aber auch Jobprofile am Ende des Tages auch, indem man andere Tätigkeiten höher jetzt priorisiert oder mehr machen, öfter macht als vielleicht andere. Aber das dritte Thema, da kommen wir schon wieder auf die Silos zu sprechen, ist Organisation. Und ich finde, das wird oftmals vergessen. Das heißt, Unternehmen, ich sag mal mittlere bis große, sind oftmals organisch gewachsen. Und es macht Sinn, Unternehmen die Komplexität zu vereinfachen und in untere Einheiten zu clustern. Und daraus entstehen natürlicherweise immer Silos. Das kann Silos sein, auch hier wieder im technischen Bereich. Das sind aber auch Silos im Teams-Bereich, ne, dass man sagt, okay, es ist immer kapselt irgendwie einzelne Teams. Und gerade beim Thema Daten und KI merkt man, dass eben ganz viele Themen zusammenspielen. Wir hatten jetzt gerade schon über die Governance gesprochen. Das heißt, dass es irgendwie auch einen rechtlichen Aspekt trifft. Am Ende muss aber auch Recht mit den Entwicklungen und Entwicklern, mit den Usern, mit vielleicht Datenbankexperten zusammenkommen. Mit vielleicht dann eben auch hier HR, die ja dann auch diese Learning-Angebote zur Verfügung stellen müssen. Das heißt, man merkt, man hat hier eigentlich so ein richtig, eigentlich ist die komplette Company bei dem Thema irgendwann involved, um hier auch das, die Grundbausteine für KI zur Verfügung zu stellen. Und das funktioniert dann eben nur zu einem gewissen Teil. Wenn ich vielleicht jetzt erst bei der KI-Reise starte, geht das. Man kann sehr isoliert einen Use Case entwickeln. Aber wenn das Thema irgendwann wirklich Mehrwert bringen und wachsen soll und auch skaliert, dann spätestens dann muss man eben auch überlegen, ob diese Organisationsform, wie man sie am Ende hat, ob die passt.
Was habt ihr da für Ableitungen getroffen für euch? Habt ihr dann auch was verändert organisatorisch?
Also wir hatten, was für uns viele, viele Jahre extrem gut funktioniert hat, muss man sagen, ist schon auch ein sehr dezentraler Ansatz. Mhm. Das heißt, man hatte eigentlich zwei große Kompetenzcenter mit bisschen unterschiedlichen Schwerpunkten, aber wo richtig viel auch Daten-KI-Expertise drinne war, die auch anderen Bereichen geholfen haben. Aber eben darüber hinaus gab es in den verschiedenen Bereichen Einzel-Know-how, ganz viele Expertenträger, eigenes Wissen. Und das ist schon auch spannend oder hat uns dazu geführt, dass wir überall in den verschiedenen Bereichen KI implementiert haben, dass es jetzt nicht so war, dass einzelne Bereiche komplett Vorreiter waren und andere Bereiche so gar nichts von KI wussten. Also das ist schon eigentlich gut gelaufen. Ja. Ja. Gleichzeitig, wenn wir jetzt überlegen, so von unseren Themen war, wie können wir auch noch strategische KI-Use-Cases einsetzen? Vielleicht Dinge, die doch größer werden können. Oder wie kriegen wir zentralere Blicke auf die Themen durch auf den UAI zum Beispiel? All solche Dinge. Auch diese Frage, wie kann man eigentlich das anreichern und auch wieder mit so einem zentraleren Aspekt kombinieren? Und das ist ja immer ganz spannend. Man hat eigentlich so zwei, wie sagt man denn, eigentlich so zwei Skalen. Einmal diesen komplett dezentralen Ansatz und einen zentralen Ansatz. Und wenn du mich jetzt persönlich fragst, ich glaube, keiner von beiden in seiner Extreme ist die Idealform oder auch langfristig die Idealform. Beide haben irgendwie ihre Vorteile und das ist immer so die Kunst, beides so gut zusammenzubringen, dass man so diese Flexibilität, Schnelligkeit von der Dezentralität hat, mit aber eben auch Synergieeffekten von zentralen Varianten. Und so ein Thema, das haben wir uns zunutze gemacht. Ich glaube, also man spricht ja von theoretischen Modellen immer gerne auch von Hub-and-Spoke-Modellen. Und eigentlich was Ähnliches haben wir da auch aufgesetzt, dass wir gesagt haben, hier, wir machen jetzt eine Einheit, die wirklich auch diese zentraleren Themenaspekte abdecken soll, ohne dass das quasi jetzt diese komplett zentrale Einheit ist, die jetzt nur noch bestimmt, was in den verschiedenen Fachbereichen umzusetzen ist. Denn wir wollen fachfremde Menschen zum Beispiel evaluieren, was der richtige Use Case für Customer Service oder eben auch für den Finanzbereich ist. Da brauchst du ja wieder die Domain-Expertise. Und ich glaube, so genau dieses zu kombinieren und diese Feinheiten auszuloten, und dann auch wieder neue Zusammenarbeitungsmodelle zu finden. Das ist das, was so spannend macht, aber ich glaube, dann auch mittelfristig und langfristig zum Erfolg bringt, wenn man wirklich KI skalieren will.
Ja, absolut. Also dieses hybride Modell, wenn man es so nennen will, oder hybrider Ansatz ist genau das, was letztendlich, denke ich mal, auch da verfolgt werden muss. Vielleicht noch kurzer Hinweis. Am 3.2. haben wir eine Folge veröffentlicht genau zu dem Thema. Also wer da noch weiter reinhören möchte, sehr gerne. Das war eine Diskussion vom Data Festival Online, die sehr spannend war, mit einigen Firmenvertretern. Da vielleicht dann noch ein bisschen mehr. Britta, unsere Zeit ist leider schon, geht dem Ende zu. Und ich würde gerne mit dir nochmal so ein bisschen, vielleicht als Zusammenfassung auch das Data Culture Thema nochmal zusammenfassend besprechen. Jetzt hast du erstmal gesagt, was sehr spannend ist, fand ich, dass du gesagt hast, naja, eigentlich sind wir anders in unserer Firma. Wir müssen ja die Leute gar nicht erst so vom Mindset überzeugen oder überhaupt generell das Thema adressieren, wie wichtig Daten sind, was viele andere als erste große Herausforderung haben. Und wenn ich dir jetzt so zugehört habe, hatte ich den Eindruck, das geht bei euch sehr viel um kooperative Modelle. Genau diese Frage eben Silos, wie kann ich das dann vielleicht doch zusammenbringen oder wie kann ich übergreifend daran zusammenarbeiten? War jetzt mein Eindruck richtig, dass das ein Schwerpunkt ist von eurer Datenkulturarbeit oder der Entwicklung der Datenkultur bei Telefonica?
Ja, ich meine, wahrscheinlich, wenn du verschiedene Leute fragst, kriegst du auch verschiedene Antworten, weil alle möglichen Themen ja wichtig sind. Ja. Für mich persönlich, ich würde sagen, ja, weil das macht es am Ende aus. Mhm. Das ist meistens auch genau diese Schwierigkeit, auch in solchen transformativen Prozessen, wie es ja da doch irgendwie auch KI einer ist, dass man mit den richtigen Leuten am Tisch sitzt, alle mitnimmt, wir sind alle unterschiedliche Menschen, bereichsübergreifend zusammenarbeitet und dass da Wege finden muss, wie man das irgendwie optimal zusammenbringt, damit es kein großer Overhead wird, aber eben auch effizient alle Themen zusammengreifen und ein großes Zielbild und Vision eins.
Ja, sehr schön. Dann vielleicht nochmal abschließend. Das letzte Wort gehört immer dem Gast in dem Podcast. Was sind vielleicht so zusammenfassend deine Empfehlungen für alle, die jetzt so dieses Thema vor sich haben? KI, neue Anwendungsfälle, möchte ich skalieren in der Organisation? Datenkultur hatten wir gerade besprochen. Vielleicht noch einmal so deine wesentlichen Empfehlungen. Wie kann ich das erfolgreich gestalten?
Also zum einen würde ich nochmal daran appellieren, immer im Kopf zu haben, dass eben erfolgreiche KI-Skalierung diese drei Dimensionen, nenne ich es jetzt mal, mit sich bringt, gleich Technologie, Menschen, aber eben auch die Organisation. Und je nachdem, wo man in seinem Reifegrad mit KI steht, ob man gerade erst anfängt oder vielleicht schon auch viel mit KI macht und jetzt noch nachhaltiger Mehrwert stiften möchte, gibt es immer verschiedene Fokusthemen in diesen verschiedenen Themen. Ganz klar und auch mal ein Thema, was mehr den Fokus bedarf als andere, aber generell müssen all diese Dinge immer zusammengeguckt, angeguckt werden. Und dann eben, weil es ja dann doch auch noch viele Unternehmen gibt, auch hier in Deutschland, die noch relativ am Anfang von ihrer Reise stehen. Ich glaube auch dann hier das Thema Use Case Auswahl ist schon natürlich dann als erster Schritt auch was Wichtiges, um dort Use Cases zu finden, idealerweise auch die eigenen Mittel oder Kraft zu haben, KI, die Use Cases zu finden, weil man da doch in der Company oftmals ja auch besser weiß, was vielleicht skalieren kann oder wo man große Mehrwerte hat, da genau hinzugucken und was zu finden, was wirklich skalieren kann und was idealerweise schon auch einen monetären Effekt künftig haben kann. Sei es Kostenreduzierung, sei es weitere Revenue-Einnahmen, eventuell eben auch Effizienzsteigerungen, um damit eigentlich loszulegen und das eigentlich so als Meilenstein-Projekt zu nehmen, weil man dann doch manchmal ja dann die ein, zwei Schritte länger braucht, bis aus diesem kleinen Use Case wirklich über was Großes kommt, wo man sagen kann, boah, und das sind genau die Ergebnisse, die Mehrwerte, die da rausgekommen sind, weil dann kriegt man eben auch leichter so eine Company hinter sich, um eigentlich mit dem Thema weiterzugehen. Denn das darf man auch nicht vergessen. KI ist natürlich in erster Stelle auch schon ein Investment, wenn man eben ein paar Hausaufgaben in der Vergangenheit nicht gemacht hat. Datenaufbereitung, Datenplattform, all diese Dinge sind die Voraussetzungen, die aber natürlich erstmal sehr viel Aufwand und Mühe bedeuten, dahin zu kommen. Und deshalb, glaube ich, ist genauso wichtig, dass man recht zügig Mehrwerte identifiziert und die Chancen identifiziert, um eben all diese Themen dann anzugehen und auch in die richtigen Stellen zu investieren.
Sehr schön. Britta, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns das teilhaben lassen an eurer KI-Reise, an deinen Erfahrungen in dem ganzen Umfeld. Wünsche dir euch alles Gute und kann nur sagen, bis bald. Tschüss.
Dankeschön, bis dann.